Deutschlandfunk Kultur heute.
Zuerst aber geht es um den Geruch des Geldes. Geld kann stinken, diese Erkenntnis ist nicht neu, aber im Museumsbetrieb ist die Debatte über den Geruch des Geldes noch ziemlich jung. Einige US-amerikanische Museen haben sich zum Beispiel Ende vergangenen Jahres entschieden, nach dem Fall Khashoggi keine Förderung aus Saudi-Arabien mehr anzunehmen. Im aktuellen Fall hat eine Künstlerin selbst die Debatte ausgelöst. Die US-amerikanische Fotografin Nan Goldin hatte gedroht, eine Ausstellung ihrer Werke in der Londoner National Portrait Gallery abzusagen, wenn die Familie Sackler das Museum fördere. Mehr als 1 Million Euro wollten die Sacklers für den Ausbau eines neuen Museumsflügels geben, wollten, denn die National Portrait Gallery hat inzwischen angekündigt, auf das Geld zu verzichten. Die Tate Galleries haben sich heute dem Sackler-Boykott angeschlossen. Hintergrund ist, dass die Familie Sackler ihr Geld mit einem umstrittenen Schmerzmittel gemacht hat, einer synthetischen Form von Morphium. Auch Nan Goldin war, wie viele andere, nach einer Operation lange abhängig von Schmerzmitteln. Carsten Probst nennt den Fall nun zum Anlass, um über die Beziehung zwischen Kunst und Geld nachzudenken.
Dass der Ruf der privaten Kulturförderung in den letzten Jahren ziemlich gelitten hat, ist kein Zufall. Spätestens seit der Finanzkrise von 2008 entdecken immer mehr Investoren ihre vermeintliche Liebe zur Kunst und sehen darin doch eigentlich nur einen alternativen Markt für Geldanlagen. Und wenn Großkonzerne oder von ihnen abhängige Stiftungen, Museen und Universitäten in aller Welt fördern, dann hat dies in der Regel auch weniger mit rein philanthropischen Motiven zu tun als mit Öffentlichkeitsarbeit. Auto- oder Zigarettenhersteller, Banken, Rüstungskonzerne oder Pharmafirmen, sie alle haben Imageprobleme, denen man am besten mit der öffentlichen Demonstration edler Gesinnungen begegnet. Volkswagen fördert mit Vorliebe Ausstellungen mit dem Thema Natur und Umwelt, Banken gerieren sich als Wohltäter am Gemeinwesen, Rüstungskonzerne wie etwa Rheinmetall fördern die Völkerverständigung wie etwa durch Sponsoring einer Großausstellung mit europäischer Gegenwartskunst in Peking. Und die private Stiftung der Familie Sackler, die der Pharmabranche nahesteht, fördert großzügig Kunst und Wissenschaft in aller Welt, um den medizinischen Fortschritt in die Nähe anderer kultureller Errungenschaften zu rücken. Das ist zwar legitim, aber andererseits wollen Künstlerinnen und Künstler dieses Spiel, bei dem ihre Werke für öffentliche Gehirnwäsche missbraucht werden, schon länger nicht mehr mitmachen. Vor allem davon zeugt Nan Goldins Protest gegen die Sackler-Spende an die National Portrait Gallery in London. Es gibt vermutlich schlimmere Fälle als den des Missbrauchs eines Schmerzmittels, Fälle jedenfalls, in denen sich Unternehmen oder auch autokratische Staaten wie Saudi-Arabien mit Kultursponsoring von weitaus größeren und offensichtlicheren moralischen Vergehen reinwaschen wollen. Aber dass die National Portrait Gallery und nun auch die Tate Modern in London tatsächlich auf so große Spenden verzichten, zeigt, beim privaten Kultursponsoring ist ein kritischer Moment erreicht, dem sich gerade auch die großen öffentlichen Institutionen nicht mehr entziehen können. Ihr öffentliches Ansehen könnte so nachhaltigen Schaden nehmen, dass er sich durch das Spendengeld nicht mehr aufwiegen lässt. Das scheint vordergründig erstmal ein positives Signal zu sein, denn Goldin hofft ja nun auch auf einen weltweiten Dominoeffekt des Sponsoring-Verzichts. Die Frage ist aber, wo für Institutionen künftig die Grenze zwischen akzeptablen und nicht akzeptablen Spenden liegen soll. Was ist mit Autoherstellern, mit Banken oder Energiekonzernen? Was ist mit Mischkonzernen wie Siemens, die auch in der Rüstung oder auch für autokratische Regime arbeiten? Die National Portrait Gallery hat ein mutiges Zeichen gesetzt, aber es kann zu dem Missverständnis verleiten, dass private Kulturförderung grundsätzlich immer verdächtig sei. Und das wäre fatal. Weniger Selbstverständlichkeit, mehr Achtsamkeit bei der Auswahl von Förderern und Mäzenen, aber kann den Museen und der Wissenschaft weltweit nur gut tun.
Das sagt Carsten Probst.